Deutschlandfunk. Informationen am Mittag.
Mitgehört hat Julia Reuschenbach. Sie ist Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Parteienforschung und politische Kommunikation an der Freien Universität Berlin. Guten Tag, Frau Reuschenbach.
Hallo, Frau Grunwald. Grüß Sie.
Frau Reuschenbach, wie zerstritten sind denn aus Ihrer Sicht die Koalitionspartner? Zerstritten sind sie, klar, aber wie sehr?
Ja, wir sehen zumindest ein fortwährendes Zerstrittensein. Also wir haben nicht den Eindruck gewinnen können, dass nach all den großen Debatten im ersten Regierungsjahr jetzt ein bisschen Ruhe eingekehrt sein könnte, sondern im Gegenteil, man macht munter oder vielleicht auch verdrossen da weiter, wo man letztes Jahr aufgehört hat. Und insofern würde ich schon sagen, da haben sich jetzt Konfliktlinien verfestigt. Und das ist gerade, wenn das der Vertrauensvorschuss eines ersten Regierungsjahres so langsam abnimmt, natürlich keine Situation, mit der die Koalitionäre zufrieden sein dürfen.
Minister kommunizieren inzwischen umständlich per Brief. Entwürfe von Gesetzesvorhaben werden durchgestochen. Und Habeck sagte ganz öffentlich, dass es Misstrauen innerhalb der Koalition geht. Ist der Streit längst persönlich geworden und deshalb auch umso härter?
Ja, wir sehen natürlich schon, dass einzelne Protagonisten einander sozusagen feindlicher sind als andere. Gleichwohl würde ich sagen, ist die primäre Konfliktlinie die, die auch in Ihrem Beitrag anklang und die wir im Grunde schon bei Bildung dieses Bündnisses haben erahnen können, nämlich die, wie tatsächlich Fortschritt, dieser große Begriff der Fortschrittskoalition, tatsächlich dann mit Inhalten gefüllt wird und wie diese Inhalte finanziert werden sollen. Und da treffen gerade natürlich zwischen den Grünen und der FDP fundamental unterschiedliche Positionen aufeinander. Und die treffen jetzt aber auf eine SPD und vor allen Dingen auf einen Bundeskanzler, der sich meines Erachtens doch in seiner ja selbst immer wieder erwähnten Führungsrolle doch ein Stück weit zurückhält und nicht hinreichend dafür sorgt, dass nach solchen Streitigkeiten, die ja durchaus sein dürfen in einer Koalition, die auch noch gänzlich neu ist auf Bundesebene, dann aber tatsächlich die notwendige und vor allen Dingen die nachhaltige Geschlossenheit entsteht, die politische Entscheidungen gerade in Krisenzeiten brauchen.
Sie meinen also, Kanzler Scholz sollte sich einschalten und ein Machtwort sprechen?
Na, ich weiß gar nicht, ob es immer um dieses sagenumwobene Machtwort gehen muss, denn auch darüber haben wir schon viel diskutiert in der politischen Kommunikation, ob sich Machtworte nicht irgendwann auch abnutzen, wenn man sie allzu oft gebraucht. Aber man kann sicherlich schon darüber reden, ob die Führungsrolle, die nicht immer in Machtwörtern bestehen muss, sondern in einem hinter den Kulissen Positionen zusammenzubringen, hier an der einen oder anderen Stelle hinreichend stattfindet. Und dieser wechselseitige Unmut, den wir jetzt in den letzten Tagen gehört haben, der da bekundet wird, deutet an, dass alle nicht ganz so zufrieden damit sind, wie gerade ja Führungsqualität in dieser Regierung auch ausgeübt wird.
Aber man hat ja gerade auch so das Gefühl, dass Kanzler Scholz die FDP gerade sehr gewähren lässt. Und der Politikwissenschaftler Alfred Lucke, das haben wir ja auch gerade gehört, der bezeichnete im Interview hier bei uns im Deutschlandfunk, der sprach von einer maßgeblich von der FDP geführten Blockadekoalition. Sehen Sie das auch so? Ist die FDP gerade das Problem?
Naja, wir sehen natürlich schon, dass die FDP ein Rollenverständnis offenbar hat, dass ihr so eine dauerhafte innere Opposition zu diesem selbstgewählten Bündnis nahelegt. Und das macht es schwierig. Also wenn das Verständnis ist, wir sorgen dafür, dass alles nicht noch schlimmer wird. Mit uns ist zumindest gesichert, dass das Land nicht weiter nach links rückt. Das sind ja die gerne gewählten Formulierungen. Dann ist das nicht unbedingt das, was wir vielleicht unter eine produktiv und konstruktive Regierungsarbeit subsumieren würden. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Grüne und SPD auch wussten, auf was sie sich einlassen würden bei diesem lagerübergreifenden neuartigen Bündnis und dass es gerade an den Stellen, wenn es salopp formuliert ums Geld geht, auch knirschen würde. Insofern, ich würde sagen, die FDP ist tatsächlich in der Außenwahrnehmung eher blockierenden Rolle und ich bin skeptisch, ob das strategisch für die Partei so klug ist, auch wenn man mal auf die Umfragewerte schaut. Aber wir sehen schon auch, dass natürlich auch die anderen beiden und auch der Bundeskanzler in seiner Führungsrolle Anteil an diesem Außenbild, an dem Erscheinungsbild der Koalition haben.
Dann sprechen wir mal gerade auch über das öffentliche Bewusstsein oder wie das Ganze wahrgenommen wird. Sie haben ja gerade auch gesagt, die FDP wird wahrgenommen als Blockadepartei. Sie verliert gerade auch in Umfragen. Dieser Streit in der Ampel, der befeuere ja auch, dass die Menschen nicht mehr der Handlungsfähigkeit der Ampel vertrauen. Das hat der Politikwissenschaftler Lucke ja auch schon gesagt. Wie nehmen Sie das wahr? Also haben wir jetzt wirklich ein massives Problem von Vertrauensverlust?
Ja, da würde ich dem Kollegen tatsächlich widersprechen wollen oder zumindest ein bisschen relativieren wollen. Denn wenn wir uns die Umfragedaten anschauen, und zwar sowohl der letzten Monate im Vergleich als auch mal in der Rückschau zu früheren Bundesregierungen, dann ist es zum einen durchaus nicht unüblich, dass Regierungsbündnisse, die dann mal so 1,5 Jahre im Amt sind, tatsächlich in der Gunst der Bevölkerung verlieren, weil natürlich dann die großen Erzählungen und Versprechen, die man in einem Koalitionsvertrag miteinander vereinbart, auf die politische Realität treffen und eben auffällt, dass Dinge nicht schnell genug, nicht weitreichend genug etwa umgesetzt werden können. Und wenn man auf die letzten Monate schaut, dann sehen wir, wenn wir zum Beispiel mal in den Herbst 2022 zurückschauen, dass da die Unzufriedenheit mit der Regierung noch größer war, als sie jetzt ist. Wir sehen auch immer noch, dass unter den beliebtesten Politikern und denjenigen mit den höchsten Zufriedenheitswerten hinsichtlich ihrer Politik ausschließlich Vertreter und Vertreterinnen der Bundesregierung sind und etwa nicht der Oppositionsführer jetzt dort das Rennen macht an erster Stelle. Aber natürlich darf umgekehrt keine Bundesregierung sagen, wenn 33% der Menschen wie im jüngsten Deutschland-Trend zufrieden mit uns sind, dann reicht uns das aus. Sondern der Anspruch muss sein, im Außenbild, in dieser Wahrnehmung von Geschlossenheit mit einer Stimme zu sprechen, wieder besser zu werden und vor allen Dingen, das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein, nachhaltig besser zu werden, denn wir erinnern uns ja etwa an so Bilder wie vor Schloss Meseberg, dieses immer wieder Zusammenraufen der Koalitionspartner, das dann aber oft nur wenige Tage anhält und da würde ich sagen, ist der Maßstab jetzt im zweiten Regierungsjahr doch ein wenig ein anderer, denn dieser Vertrauensvorschuss, der Alles-ist-noch-neu-Bonus, der Krisenbonus, das hat sich jetzt alles so ein bisschen natürlich abgenutzt und wir kommen jetzt ins normale Regierungsgeschäft und da wird mehr denn je natürlich darauf geachtet werden, ob es der Koalition gelingt, solche Zusammenraufaktionen dann auch nachhaltig hinzukriegen.
Ja, und es stellt sich ja auch die Frage, die politischen Herausforderungen, die wir aktuell haben, die sind enorm. Ukraine-Krieg, Inflation, Transformation der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität. Also da sind jede Menge Herausforderungen. Wie lange kann sich die Regierung, die ja eigentlich Fortschritt wollte, diesen Streit noch leisten?
Ja, im Grunde leisten kann man ihn sich eigentlich keinen Tag lang, wenn man ihrer Auflistung folgt, dann weiß man, die Probleme, die Herausforderungen sind gewaltig und natürlich ist es aber auf der anderen Seite auch so, dass gesunder politischer Streit in einem lagerübergreifenden Bündnis, wie die Ampel eines ist, dazugehört. Also ich glaube, wir reden gar nicht darüber, dass nicht gestritten werden soll, sondern wir reden vielleicht zum einen eher über das Wie, also wo und wie öffentlichkeitswirksam wird gestritten und dann vor allen Dingen über die Frage, führt denn der politische Streit schlussendlich zu guten, in der Sache, am Wohl der Bürgerinnen und Bürger orientierten politischen Entscheidungen? Und da spielt dann doch das rein, was eben auch anklang im Beitrag, nämlich die Frage, inwiefern blockiert man sich am Ende womöglich wechselseitig im politischen Streit und kann dann oft nicht mehr erreichen als den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und der würde wiederum dem Begriff einer Fortschrittskoalition natürlich schlussendlich nicht gerecht.
Sagt Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Dankeschön für dieses Interview.
Ich danke Ihnen.